Abenteuer, Lob der Unverfügbarkeit. Das war das Leitthema einer Veranstaltung des Philosophicum Lech in Vorarlberg. Dieses hat bereits zum 28. Mal einen mehrtägigen Anlass dieser Art durchgeführt. Wir schauen heute hinter die Kulissen dieses Vereins und seiner Mission, und zwar im Gespräch mit dem Vereinsobmann Ludwig Muxel. Er war früher Bürgermeister von Lech und engagiert sich seit vielen Jahren für das Philosophicum. Guten Tag, Herr Muxel.
Grüß Gott, herzliche Grüße.
Herr Muxel, ich gehe einfach mal davon aus, dass nicht sämtliche unserer Hörer das Philosophicum Lech bereits kennen, aber das kann man ja nachholen. Was steckt genau hinter dem Verein? Wie ist der entstanden und mit welchem Ansatz, welchem Ziel?
Im Jahre 1994 hat der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier mit mir ein Buch gemacht über die Leute von Lech. Lech war ja oder ist bekannt als Tourismusort, als Wintersportort, hat viel Glamour und ja, ich glaube, im Bereich Skifahren sind wir ziemlich gut. Und ich wollte einfach mit dem Michael darüber reden, dass er anstatt eines Buches vielleicht auch etwas mit uns in Lech macht. Und der Michael hat gesagt, ihr habt wunderbare Berge, ihr habt eine tolle Kulisse, ihr habt tolle Hotellerie, tolle Gastronomie. Wie wäre es, wenn wir etwas machen würden, etwas Geistesphilosophisches, abseits vom Tourismus, abseits von der schönen Wetterfotografie, etwas machen, wo die Leute sich jedes Jahr in Lech treffen können und sich jedes Jahr über ein anderes Thema unterhalten können. Und so ist das Philosophicum entstanden. Im Jahre 1997 konnten wir dann mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann auch einen wissenschaftlichen Leiter finden. Und so stand nichts mehr im Wege, das Philosophicum ins Leben zu rufen. Und 1994 hat es schon das erste Philosophicum gegeben. Damals die Blumen des Bösen über die Abgründe des Menschlichen. Der Hauptvortragende war der Rüdiger Safranski, also ein Mann, der etwas zu sagen hat. Und so haben wir begonnen mit 70, ja, vielleicht 80, 90 Leute. Und heute und schon seit einigen Jahren sind wir regelmäßig ausgebucht.
Also eine Art Erweiterung zu dem, was Lech eben bekannt gemacht hat, der ganze Tourismus, der ganze Sportbereich, dass Sie da ein bisschen die Geisteswissenschaften auch reinbringen. Ist jetzt das eine abgehobene Sache? Muss ich Philosophie studiert haben, um mich darauf einlassen zu können? Oder haben Sie versucht, das Ganze auch irgendwo etwas niederschwelliger zu gestalten?
Also ganz am Anfang waren hauptsächlich schwarz gekleidete Leute in Lech, Philosophiestudenten, Philosophieprofessoren, Philosophieinteressierte. Und man hat in Lech schon ein bisschen gemunkelt, man darf in Lech nicht schneller fahren wie 20, 30 km/h, weil die Philosophen jederzeit die Straße überqueren, die sind in einer ganz anderen Welt. Und es haben sich natürlich auch einige gefragt, ja, passt das überhaupt zu Lech? Lech, ein Ort, der ja in der 4- und 5-Sterne-Hotellerie zu Hause ist, glamouröse Gäste hat, passt das überhaupt? Und ich glaube, dank Konrad Paul Lissmann, dank Michael Köhlmeier hat es sich zu etwas entwickelt, wo nicht nur reine Philosophen da sind, sondern viele Leute, Freiberufler, Ärzte, Rechtsanwälte etc. etc., die einfach ein bisschen Urlaub für ihren Geist, für ihren Kopf machen wollten. Und so treffen sich die Philosophen und die Interessierten jedes Jahr Ende September in Lech und man unterhält sich zu jeweils einem anderen Thema. Es gab ja wirklich wunderbare Themen im Rausch der Sinne oder die Furie des Verschwindens. Die Kanäle der Macht war auch sehr, sehr interessant. Der Wille zum Schein, auch die Gretchenfrage, sag, wie hältst du es mit der Religion? Also viele, viele Themen sind gekommen und wurden diskutiert, und zwar gegensätzlich, also nicht nur von einer Richtung, sondern in diesen 3, 4, 5 Tagen, da werden verschiedene Aspekte angedacht. Und das ist, glaube ich, jeweils so gut gewesen, dass wir, wenn wir im Frühjahr die Anmeldung aufmachen, innerhalb eines Monats fast gänzlich ausgebucht sind.
Sie haben gesagt, man unterhält sich. Ist das wörtlich zu verstehen? Das heißt, es ist kein Frontalunterricht von sehr, sehr vielen intelligenten Leuten, die eine oder zwei Stunden auf mich einreden, bis ich bis unter die Schädeldecke mit neuem Wissen gefüllt bin und dann gehe ich nach Hause und versuche, das zu verarbeiten, sondern da findet auch Dialog statt.
Da findet sehr wohl Dialog statt, und zwar deshalb, es findet natürlich ein Vortrag statt, so circa 3/4 Stunde, und anschließend gibt es eine Diskussion. Da haben die Teilnehmer, die Zuhörer Gelegenheit, Fragen zu stellen, ihre Sichtweise zu diesem Thema darzulegen, und so entsteht jeweils eine sehr anregende und angeregte Diskussion.
Sie haben damals vor bald 30 Jahren ja vermutlich nicht einfach ins Blaue hinaus die Idee entwickelt, so etwas zu machen. Meistens ruft man so etwas ins Leben, weil man irgendwo ein Defizit ortet. Was ist es denn, was das Philosophikum Lech einbringt, was aus Ihrer Sicht irgendwo zu kurz kommt im heutigen Leben?
Ich glaube, wir werden täglich, tagtäglich von Nachrichten gefüllt. Wir hören so vieles, vor allem viel zurzeit jedenfalls auch Negatives. Und da ist es ganz gut, wenn der Geist sich einmal erholen kann, dass der Geist mit einem Thema sich befassen kann, das meistens aktuell ist, aber die Sichtweise ganz anders darstellt. Und das hat sich bewährt. Das ist bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gut angekommen.
Sie haben bereits ein bisschen ausgeführt, wer da kommt, diese verschiedenen Berufsgruppen etc. Ich gehe mal davon aus, dass sich das auch inzwischen im ganzen deutschsprachigen Raum etwas verteilt, dass sie also keine regionale Geschichte sind.
Also unsere Teilnehmer kommen aus Österreich, aus Deutschland, etliche Schweizer, auch ein paar Südtiroler sind da. Es ist eine deutschsprachige Veranstaltung. Es wird also nicht übersetzt. Es gibt keine Dolmetscher, sondern es ist eine deutschsprachige Veranstaltung. Und so kann man sich wirklich auch im kleinen Kreise unterhalten. Zum Beispiel, jeden Abend findet in einem Hotel in Lech die Philosophenbar statt. Und da können die Jungen und die Alten, alle, die noch nach 10 Uhr noch Lust haben zum Diskutieren, in die Philosophenbar kommen und meistens auch mit den anwesenden Referenten, da sind ja doch immer ganz tolle Leute dabei, können diskutieren, noch etwas das Thema vertiefen.
Sie sind ja gewachsen als Anlass. Sie haben bereits ein bisschen Eckzahlen genannt, dass Sie heute bis zu rund 500 Teilnehmer vor Ort haben. Ich gehe davon aus, dass das dann auch irgendwo den Rahmen des Einstigen gesprengt hat, das heißt rein räumlich. Wie haben Sie das gelöst? Wie sind Sie heute aufgestellt?
Also ganz am Anfang haben wir in einem Hotel, in einem Speisesaal getagt. Da waren eben an die 70 bis 100 Leute dabei. Und von dort sind wir in ein Restaurant gegangen mit einem größeren Raum. Als es dort wieder zu klein wurde, gingen wir in die sogenannte Postgarage. Das war so ein professorisch hergerichteter Raum. Lech hatte bis dato keinen Veranstaltungssaal, keinen Gemeindesaal, keinen Tagungsraum. Und von dort sind wir dann in die Kirche gegangen. In der Kirche konnten dann an die 400-500 Leute kommen. Die Kirche war nicht als Kirche erkennbar, sondern als Tagungsraum. Und dann mit der Pandemie war es dann nicht mehr möglich, entsprechende Abstände einzuhalten. Da sind wir dann in eine Tennishalle gegangen, in den Sportpark. Und seit 2 Jahren dürfen wir in Lech uns eines tollen Tagungsraumes bemächtigen. Wir haben die Lechwelten geschaffen, die wurden gebaut. Und da haben dann an die 600 Leute Platz. Und das genügt auch. Mehr wollen wir gar nicht mehr. Es soll auch das Familiäre, die Atmosphäre da sein. Es soll ein Raum sein, wo man in den Pausen davor und danach sich unterhält. Die Gäste sollen auch in die Natur hinaus können. Von 12 bis 16 Uhr finden keine Vorträge statt. Da können sie hinaus eine Wanderung machen oder ins Schwimmbad gehen oder die tolle Gastronomie von Lech besuchen.
Nun leben wir ja im digitalen Zeitalter und es gibt viele Leute, die uns dauernd einreden wollen, Publikumsanlässe, wo man vor Ort irgendwo zu einer bestimmten Zeit anwesend ist. Das ist von gestern. Man trifft sich online, man hat Zoom-Sitzungen, man behändigt Videos und so weiter. Ich gehe mal davon aus, wenn ich Ihre Schilderungen höre, Sie beweisen das Gegenteil mit Ihrer Veranstaltung. Hat das damit zu tun, dass Sie eben sich um Philosophie kümmern, dass sich dem Digitalen ein bisschen entzieht? Oder glauben Sie allgemein, dass das einem Bedürfnis entspricht?
Also ich kann mich noch gut erinnern, als im Jahre 2020 während der Pandemie darüber nachgedacht wurde, kann man das denn alles online machen, streamen, per Zoom oder wie auch immer, sich unterhalten. Aber es hat sich herausgestellt, die Interessierten, die wollen auch mehr haben, wie nur Frontalvorträge, die wollen eine Atmosphäre haben, die wollen auch sich mit anderen Teilnehmern oder mit den Referenten unterhalten. Und das bietet sich nur dann an, wenn man auch tatsächlich in Präsenz zusammenkommt, wenn man tatsächlich vor Ort ist und miteinander diskutiert, streitet oder was auch immer.
Gleichzeitig ist es ja fast schade, wenn ein mehrtägiger Anlass stattfindet und irgendwann, puff, ist alles vorbei, man geht auseinander und das, was man erarbeitet hat, ist weg. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Sie ausschöpfen, die Dinge zu erhalten für später, dass man auch später noch Teil des Gebotenen werden kann?
Also wir haben Gott sei Dank von allem Anfang an jeweils ein Buch, ein Tagungsband herausgebracht. Jeweils mit allen Vorträgen, die während des Philosophikums gehalten wurden. Auch als wir das 25-jährige Jubiläum des Philosophikums feiern konnten, haben wir ein Sammelband herausgebracht unter der Führung von Konrad Paul Lissmann. Das ist etwas sehr Schönes gewesen. Und auch jetzt mit der neuen Intendanz, mit Konrad Paul Lissmann und mit der Barbara Bleisch, wird diese Tradition fortgeführt. Es werden die Diskussionen, auch vor allem die Vorträge, jeweils in einem Buch zusammengefasst. Und wir präsentieren einmal im Jahr in Wien dann den jeweiligen Tagungsband. Da ist Barbara Bleisch und Konrad Paul Lissmann anwesend. Und da findet dann auch immer wieder eine schöne Diskussion statt.
Die Frage mag etwas schweizerisch anmuten oder vielleicht sogar auch deutsch und österreichisch, aber sie muss an dieser Stelle sein. Sie haben einen ziemlichen Apparat aufgebaut. Es gehört inzwischen bei dieser Menge an Teilnehmern auch Administration dazu etc. Lässt sich das alles decken einfach durch Gelder, die Leute bezahlen, um dabei zu sein, oder braucht es da noch mehr dazu?
Also wir haben eine sehr schlanke Struktur. Im Prinzip macht das eine Mitarbeiterin der Gemeinde, die Miriam Fritz, die das von Anfang an betreut. Und wir haben noch eine Agentur für Kommunikationsfragen, also für Pressebetreuung. Ansonsten haben wir eine sehr, sehr schlanke Struktur. Und das hat sich bewährt. Wir kommen natürlich nicht allein mit den Tagungsgebühren aus. Wir bekommen auch Unterstützung von einigen Gönnern, von auch anonymen Gönnern, und auf ein paar wenige Sponsoren.
Kommen wir zum vergangenen Anlass vom September. Da wurde gesprochen über das Lob der Unverfügbarkeit und das wurde als Abenteuer gepriesen. Passt ja auch zu dem Sachverhalt mit der Digitalisierung, mit der ständigen Verfügbarkeit, dass wir immer wirklich zu haben sein müssen. Was war das? War das ein Aufruf zur Entschleunigung, sich dem Alltagsleben, dem schnellen, rasenden Alltagsleben zu entziehen? Oder was muss ich unter dem Lob der Unverfügbarkeit verstehen?
Also die Unverfügbarkeit ist ja vielfältig. Wir hatten eine ganz tolle Astronautin, die Carmen Bosnick, oder die erste Schweizer Frau, die den Kilimanjaro bestiegen hat, den Mount Everest bestiegen hat. Also da waren unterschiedlichste Leute dabei. Es ging ja auch um den Tourismus. Da waren auch der Johannes Gretlein, der in Luzern seinen Lehrstuhl hat. Auch hier ging es um das Abenteuer in vielfältigster Weise. Der Robert Faller hat über das Unausgesuchte diskutiert und es hat auch eine große Diskussion stattgefunden mit der Frau Giro oder mit der Frau Cincic oder dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz, die Karin Centinetta aus der Schweiz. Also vielfältig wurde das Thema diskutiert, sodass es niemand langweilig wurde.
Wir sprechen hier miteinander im Rahmen einer Bildungssendung. Deshalb würde ich nun auch noch gerne wissen, ob die Themen, die Sie ansprechen, ganz allgemein oder vielleicht auch das Jüngste, irgendwo in die Bildungsthematik, in die Schulbildung, auch in die heranwachsende Generation hineinspielt oder eben, ob es einfach etwas ist, wo ein Gesetzespublikum zu gewissen Schlussfolgerungen kommt.
Also das Interessante und das Schöne ist dabei, dass wir von auch seit einigen Jahren, fast von Anfang an, immer junge Leute einladen. Wir haben Teilnehmer aus Stuttgart, aus Ulm, wir haben Teilnehmer aus der Schweiz, wir haben 20 Stipendiaten, also junge Philosophie-Studenten da. Da kommt eine ganz schöne junge Anzahl zusammen, die dann auch interessant sind bei der Diskussion, weil sie natürlich in ihrer Jugend, wenn sie in Ausbildung sind, ganz andere Denkansätze haben.
Und haben Sie den Eindruck, dass Sie über die Leute, die kommen, hinaus vielleicht auch irgendwo so ein bisschen den Reiz an der Philosophie herauskitzeln müssen? Es ist ja jetzt nicht unbedingt, ich sage, eine Disziplin, die in der breiten Öffentlichkeit zu einem Bewusstsein führt. Also ist das auch eine Zielsetzung, dass Sie sagen, Moment mal, philosophische Fragen, das geht uns alle an, das sind auch Alltagsfragen, wir wollen das ein bisschen niederschwellig präsentieren?
Um das geht es auch. Von allem Anfang an wurde der Ansatz gewählt, dass es nicht nur für ein Fachpublikum ist, sondern es soll, ich will nicht sagen populärwissenschaftlich sein, aber auch leichter verständlich, sodass die Philosophie hinausgeht in die Jugend, in die Teile Europas, wo die Philosophie besser verstanden wird und man auch mehr Verständnis hat dafür. Und auch die verschiedensten Ansätze, die die Philosophen mit sich bringen. Das ist ja das Interessante dabei.
Wenn man einen Anlass schon 28 Mal durchgeführt hat, dann weiß man langsam, wie der Hase läuft. Das könnte auch dazu verleiten, dass man sagt, wir haben unsere endgültige Form gefunden und das machen wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Oder versuchen Sie auch ständig mit neuen Elementen, neuen Anreizen zu schaffen, etwas Neues auch auszuprobieren und zu experimentieren?
Es ist so, jedes Jahr während dem Philosophikum findet eine Sitzung statt, wo ein paar kluge Leute mit Barbara Bleisch, Konrad Ballismann, aber auch andere sind dabei, wird das Thema diskutiert. Und es ist schon so, dass da so viele Themen anstehen, die man behandeln, die man besprechen könnte, die man diskutieren kann, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass die Philosophie und das Philosophikum noch lange nicht ein Ende hat.
Sie kennen Lech natürlich auch aus Ihrer früheren Funktion sehr, sehr gut und Sie haben zu Beginn sehr anschaulich geschildert, wie die Einheimischen zu Beginn fanden, nanu, was passiert denn da genau, was kommt da zu uns? Wie sieht das heute aus? Kommt es da so ein bisschen zu einer vorsichtigen Annäherung oder Durchmischung, dass ihr nicht mehr der Exotenanlass irgendwo an einer Ecke des Dorfes seid?
Also Durchmischung findet nicht statt in dem Sinne, dass dort die Hälfte Einheimische sind. Es sind einige einheimische Interessierte dabei, aber es ist schon so, dass wir als Bergvolk uns dem ganz langsam annähern müssen und annähern können. Aber ich kann nur wiederholen, am Anfang war es so, da haben wir ein paar geredet. Man hat zwar Deutsch verstanden, aber nicht gewusst, was die reden. Und das hat sich geändert. Man hat immer mehr Verständnis bekommen, man hat immer mehr Einblick bekommen in die Themen. Und das interessiert dann auch die Einheimischen.
Das Leitthema für die nächste Austragung 2026 besteht bereits. Das heißt, betreutes Denken, die neue Lust an der Unmündigkeit. Ich gehe natürlich schwer davon aus, dass Sie sich jetzt zuerst mal erholen müssen von der letzten Austragung und dann mit Volldampf am neuen Programm arbeiten. Aber haben Sie schon ein bisschen angedacht, in welche Richtung das geht, beziehungsweise warum halten Sie diese Sache mit dem betreuten Denken für so wichtig?
Also wir alle bekommen ja tagtäglich Informationen vorgesetzt, wo man nicht genau weiß, von wo sie kommen, wer sie geschrieben hat, wer sie geredet hat. Das hat natürlich auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und ich bin überzeugt, dass Konrad Ballismann und Barbara Bleisch wieder Referenten nach Lech bringen werden, die genau diese unterschiedlichen Themen behandeln werden. Und das wird, so bin ich überzeugt, ganz ein interessantes Philosophikum werden.
Wenn Sie zum Schluss an diese fast 30 Jahre zurückdenken, gibt es einen bestimmten Moment, ein bestimmtes Referat, eine bestimmte Persönlichkeit, ohne die anderen abwerten zu wollen damit, aber wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen, das war so ein Schlüsselmoment.
Ja, das war sicher ganz am Anfang, als der Safranski über das Böse referiert hat, oder der Peter Sloterdijk in Lech war über die Furie des Verschwindens, oder ich denke gerade auch nach über Wahrheit und Lüge, war ein Thema, das sehr, sehr interessant war und für viele ein Anlass war, zum Trinken, was ist eigentlich Lüge, was ist die Wahrheit und wo wird uns da was vorgesetzt, was darf ich lügen oder wer lügt nicht. Zum Beispiel, es war ein Homolka dabei, ein Rabbi, der da ein ganz raffiniertes, tolles Referat gehalten hat über Lüge und Wahrheit. Aber wir haben auch darüber nachgedacht mit Herfried Münkler über den Vater aller Dinge nach dem knüppelnden Krieg. Das ist doch top aktuell momentan. Oder wo sind die Kanäle der Macht? Sind die nur bei den Medien, bei den Politikern? Es gab viele Aspekte.
Im Gespräch war Ludwig Muxl, Obmann des Vereins Philosophicum Lech. Die nächste Austragung des Anlasses findet vom 22. bis 27. September 2026 statt. Vielen Dank für die Ausführungen.
Danke, dass wir über das Philosophicum Lech sprechen konnten.